Hoof Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Hallo, guten Morgen, Carola, wie geht's dir?
Sehr gut, Vera. Guten Morgen. Und dir?
Mir geht's auch sehr gut.
Das ist schön.
Mich die Tage ein bisschen verhoben, also wenn ich mich hier mal bewege und so ein komisches Geräusch rauskommt, sowas wie ein Stöhner, dann liegt das sicherlich daran, dass mir gerade mein Rücken etwas wehtut.
Oh je. Naja, dann machst du dir mal schön bequem. Und dann legen wir heute los mit dem Thema Welpen.
Genau.
Ja.
Wir haben gesagt, wir wollen was dazu sagen, bevor der Welpe angeschafft wird, worüber man sich da vielleicht Gedanken machen sollte. Mhm. Dann, es steht fest, welcher Welpe kommt. Was sollte ich vor dem Einzug des Welpen bedenken oder erledigen?
Ja.
Dann, wie gestaltet sich der Tag des Einzugs? Da finde ich, kann man auch ein bisschen was zu sagen.
Unbedingt.
Und dann natürlich diese ganzen Sachen, okay, der Welpe ist eingezogen, worauf achte ich, was kann ich tun, welche typischen Problemchen gibt es so, was sollte ich von Anfang an mit dem Hund vielleicht üben, also all diese Dinge, die da nochmal reinspielen.
Ganz genau.
Würde ich sagen. Fangen wir damit an.
Vorbereitung auf den Welpen.
Genau.
Die Welpenauswahl. Hm?
Genau. Beziehungsweise erstmal die Auswahl der Rasse, ne? Also im Optimalfall bekommen wir ja schon Interessenten, die sich vor der Anschaffung eines Hundes von uns beraten lassen.
Beratung vor dem Hundekauf, genau. Ist ein Angebot, genau, was leider nicht so intensiv genutzt wird, wie ich es mir wünschen würde, weil wenn die Leute vorher schon Informationen bekommen und wissen, auf was sie sich da einlassen, was ihnen bevorsteht und vor allen Dingen dann auch nochmal über die Rasse sprechen, passt die oder passt die nicht zu mir und zu meinem Leben, dann ist der Start mit einem Welpen, finde ich, wesentlich entspannter und eleganter. Und das sind meistens die Kunden, die dann auch relativ gut klarkommen. Also es hängt natürlich auch noch von vielen anderen Faktoren ab. Aber das finde ich sehr schade, dass das nur so wenig Leute machen. Also ich habe vielleicht im Monat mal zwei. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber eigentlich, also wenn ich mir so mal ein Welpen anschaffen würde und ich könnte mich vorher informieren, würde ich das tun. Und ich glaube, dann hätten wir, wenn das jeder machen würde, auch weniger zu tun, weil ich hatte auch schon Leute, die dann gesagt haben, okay, es passt jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht oder mit der Rasse habe ich mich vertan. Ich finde aber nur die Rasse schön und will keinen anderen und das ist mir zu viel Arbeit. Also das hatte ich auch schon, ist selten, aber es kommt vor. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn die sich gegen die Anschaffung eines Hundes entscheiden.
Ja, also ich habe tatsächlich früher mal Beratung vor der Anschaffung eines Hundes kostenlos gehabt. Das wurde noch weniger angenommen als jetzt. Dann kamen die Leute, die dieses Angebot angenommen hatten, die kamen danach aber nicht wieder. Die Kunden, die das jetzt annehmen, die kommen häufig noch mal wieder.
Ja, bei mir auch.
Und manchmal tatsächlich erst nach 2 Jahren, ne? Weil die sich wirklich Gedanken machen, und dann einfach den Zeitpunkt abwarten, sich den, vielleicht, wenn es ein Rassehund sein soll, den richtigen Züchter erstmal suchen und warten dann, bis der Welpen hat.
Ja, die bereiten sich meistens sehr intensiv drauf vor und das ist super.
Genau. Also das macht auf jeden Fall Sinn, insbesondere, weil man ja mal sagen muss, ganz häufig haben wir ja Kunden mit Welpen, die haben sich diesen Welpen angeschafft, weil sie das einfach aus optischen Gründen getan haben. Oder weil sie nur mal gucken waren und dann war das dort, wo der Welpe gelebt hat, so furchtbar, dass sie das Gefühl hatten, jetzt genau diesen Welpen retten zu müssen.
Ja,
Mitleid. Ich dann immer sage, um Gottes Willen, das ist die verkehrteste Vorstellung, die man haben kann, einen Hund retten zu müssen. Also jetzt nicht falsch verstehen, wir sind nicht gegen Tierschutz.
Nein, und, überhaupt gar nicht.
Es geht auch nicht um dieses Gefühl, aber wenn man das Gefühl hat, dann verstehe ich das dem Welpen gegenüber. Aber so viele Welpen wie dieser Vermehrer oder diese Händler, dann in genau den gleichen schlechten Zuständen wieder anbieten, das bringt den Stein ja erst ins Rollen, wenn man da im Prinzip ne Angebot und Nachfrage, also
das Prinzip wenn der die Marktwirtschaft Nachfrage ist, funktioniert
genau,
das super,
wie überall. Genau. Deswegen sollte man das eigentlich nicht machen, auch wenn der einzelne Welpe ja dann vielleicht nicht ganz so schönes Zuhause kriegt.
Ja, aber dann wird einer nachproduziert. Man unterstützt das. Absolut. Bin ich voll bei dir. Das wäre wirklich sehr ungünstig, sowas zu tun.
Nichts dagegen, dass man einen Welpen aus dem Tierheim anschaffen kann. Auch ne, natürlich von einem Züchter. Aber das sind dann auch natürlich Dinge, die wir den Kunden mitgeben, wenn die bei einem am Tisch sitzen, dass man dann ja drüber spricht, woran kann ich denn einen guten Züchter ausmachen? Ne? Also für mich ist ein guter Züchter immer einer, der sich Zeit für die Leute nimmt, der sich auch Zeit für die Interessenten nimmt, wenn der gar keine Welpen da hat und nicht nur die dürfen gucken kommen, wenn die Welpen abgabebereit sind und was übrig bleibt, kriegen sie hingezeigt. Und können sie nehmen oder nicht und dann kommt direkt die Kohle auf den Tisch und tschüss, Dankeschön, auf Wiedersehen, sondern ein guter Züchter, finde ich, der interessiert sich dafür, wo kommt sein Welpe hin? Der will ja, dass der ein gutes Zuhause hat. Der will, dass der Welpe zu den Leuten, also zu der neuen Familie passt. Und es gibt in jedem Wurf ganz unterschiedliche Charaktere. Da darfst du gerne noch mal was zu sagen über einen Welpentest,
genau.
Weil du das ja doch häufiger machst als ich. Das ist bei dir da oben in der Ecke wohl mehr gefragt als hier. Also bei mir kommen da ganz, ganz selten mal Anfragen.
Ja, du, das sind Züchter, mit denen ich das schon jahrelang zusammen mache und die mich immer wieder anfragen, weil meistens auch ein oder zwei Hunde spezielle Aufgaben bekommen werden, sprich Assistenzhunde, Therapiebegleithunde oder sowas werden sollen oder ein Schulhund oder ein Hund für die Kita. Da gucken wir dann schon ein bisschen genauer hin und dann teste ich die Welpen. Genau, aber bleiben wir nochmal beim guten Züchter. Es ist ja im Moment generell so, dass es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt einen Hund vom Züchter zu bekommen, weil die Züchter haben inzwischen durch diese besondere Situation, in der wir immer noch leben, und dadurch, dass sich so sehr viele Menschen einen Hund angeschafft haben, haben die lange, lange Wartelisten und sind teilweise 2-3 Jahre im Voraus jetzt schon mit Anfragen so überschüttet worden, dass es da ganz schwierig ist, einen Hund zu bekommen. Aber ich rate auch dazu, lieber jetzt noch zu warten und genau hinzugucken, woher hole ich mir diesen Hund, als dann vorschnell irgendwie eine Entscheidung zu treffen, weil man hat den Hund ungefähr 15 Jahre, hoffentlich. Also das ist jetzt hier nicht mal so eine schnelle Entscheidung, die man aus der Hüfte schießen sollte, sondern die sollte man sich wirklich sehr, sehr gut überlegen, weil man sich da auch das Leben und das Leben des Hundes unnötig schwer machen kann, wenn man halt, so wie du das vorhin gesagt hast, den Hund zum Beispiel aus Mitleid holt. Und das erlebe ich in letzter Zeit sehr häufig. Oder aus dubiosen Verhältnissen, dass da ein großer, schwarzer, langbeiniger Welpe den Leuten in die Hand gedrückt wird mit den Worten, ja, entweder ihr nehmt den jetzt, wenn nicht, stehen schon die nächsten Schlange. Und dann kommt als Mutter, die wollten dann die Mutter sehen, eine Yorkshire Terrier Dame ins Zimmer marschiert. Also wo jeder Laie gesehen hat, das ist nicht die Mutter. Naja, also, aber wie gesagt, es gibt ja trotzdem sehr, sehr gute Züchter und dann würde ich einfach lieber warten. Und so wie du schon gesagt hast, ich finde es auch wichtig, dass die Züchter sich mit den Interessenten treffen. Und ich würde mir auch immer so ein Stück weit die vorhandenen Tiere anschauen, die Hunde, die dort leben. Weil es ist natürlich auch von großer Bedeutung, wenn die gut erzogen sind. Weil die Welpen gucken sich von denen ja alles ab. Und wenn es entspannte Tiere sind, also das wäre wünschenswert. Und ich sage auch immer, es muss jetzt nicht tippitoppi sauber sein und vom Fußboden essen muss man nicht können beim Züchter. Kann ich bei mir auch nicht, aber jedenfalls nicht immer. Aber es sollte schon so sein, dass die das mit Herz und Sachverstand vor allem machen. Und ich sage mal zu den Leuten auch, wenn ihr jetzt keine Experten seid, hört bitte auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr dorthin kommt und irgendwas stimmt nicht oder die Züchter geben euch komische Antworten, dann würde ich eher mich freundlich verabschieden und gehen. Eine wichtige Sache, wir hatten das ja in der Ausbildung bei Martin, ist für mich auch, dass man mal fragt, wie war denn so der Deckakt? Weil da kommen dann die Züchter auch manchmal ins Trudeln, wenn der nicht so nett war. Und wir haben ja gelernt und wir haben auch Videos gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Ja,
Ich glaube,
doch,
das
doch, doch, kann ich
waren so
mich dran
zwei
erinnern.
kaffeetrinkende Damen, die so eine Pudeldame festgehalten haben und den Rüden da irgendwie dazu gebracht haben, dass der die deckt gegen den Willen der Hündin. Oh, das fand ich ganz schrecklich, dieses Video. Und sowas passiert natürlich auch mal, weil die natürlich weit fahren mit der Hündin und dann kann es aber sein, dass sie sagt, nö, den will ich nicht, oder der Rüde sagt, doch, die passt mir nicht, und dann helfen die danach und das ist ja wie eine Vergewaltigung. Also das sind so Sachen, da würde ich einfach mal so nett nachfragen und dann einfach gucken auch, wie die Züchter die Welpen betreuen. Und was jetzt gerade in der momentanen Situation noch ganz gravierend ist, was ich immer wieder höre, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass selbst richtige Züchter, wo ich eigentlich dachte, gute Züchter, zwei, drei, vier Würfe parallel zueinander haben. Und das geht für mich auch gar nicht. Also wenn ich dann höre, die haben 30, 40 Welpen, wie soll das funktionieren? Wie wollen die sich da intensiv kümmern?
Tja,
Also das
frage
sind
ich
so
mich auch
Sachen, die
immer.
gerade verstärkt passieren. Tatsächlich.
Naja, klar, bei der großen Nachfrage,
Ja,
ne, wittern
natürlich.
einige natürlich auch das große Geld.
Ja.
Mal davon abgesehen, dass Welpenpreise ja jetzt auch in die Höhe gestiegen sind.
Der Hammer.
Aber gut, ich meine, das, ne, da will ich jetzt auch den Züchtern im Allgemeinen überhaupt gar keinen Vorwurf machen, ne?
Nee,
Also
darum geht's
da haben wir
nicht.
auch wieder Angebot und Nachfrage, ne? Keine, so. Und wir müssen auch mal ganz klar sagen, wenn wir da jetzt was Negatives sagen, ne? Das ist ja nicht generell gegen Züchter, ne?
Nein.
Also ich persönlich kenne ja auch gute Züchter, du auch. Und meine Hunde sind beide auch vom Züchter gewesen. Das heißt jetzt nicht, dass ich primär nur Hunde vom Züchter nehmen würde, aber die beiden waren es jetzt nun mal. Und ich habe mir parallel dazu auch andere Züchter angeguckt und habe dann auch wirklich Unterschiede gemerkt, ne? Von da war nicht das Interesse da, die Termine wurden nicht eingehalten, wenn man mit denen verabredet war. Man hat gemerkt am Telefon schon, die wollten sich ja nicht Fragen aussetzen. Also das war für die anscheinend Zeitverschwendung. Und das hat bei mir ganz klar auch schon ausgesagt, okay, der ist nicht bereit, sich mit dir zu unterhalten, deine Fragen zu klären. Das passt nicht. Da werde ich sicherlich keinen Hund herkriegen. Ja, und ich habe auch wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wo man sich sehr viel Zeit genommen hat, wo man wirklich zusammengehockt hat, 2, 3 Stunden, hat
Ja,
gequatscht,
das ist schön.
gegenseitig Fragen gestellt, es hat harmoniert und das auch. Also für mich ist auch immer so ein Punkt, wo ich sage, wenn ich einen Hund irgendwo kaufe, weil ich sag mal, als Unwissender weiß man natürlich nicht zwingend, ist das jetzt wirklich ein guter, ein offizieller Züchter oder handelt es sich hier tatsächlich vielleicht um jemand, der das so just for fun macht und von der ganzen Fortpflanzungsgeschichte und was da gentechnisch zusammenpasst und was nicht wegen Krankheiten sich überhaupt nicht auskennt oder ob er sich auskennt, weiß man vielleicht nicht zwingend. Aber mein Bauchgefühl müsste dafür sprechen, dass wenn irgendwas wäre, dass ich kein schlechtes Gefühl hätte, meinen Hund zu diesem Züchter zu geben. Also keine Ahnung, weil ich vielleicht ins Krankenhaus muss und der soll auf meinen Hund aufpassen. Wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo ich mir überlege, dort einen Hund zu nehmen, schon das Gefühl hätte, da würde ich meinen Hund nie wieder hingeben, dann wäre das für mich ein ganz klares Ausschlusskriterium.
Ja, ganz genau. Und ja, das, was du gerade gesagt hast, ne, das denke ich mal, bekommt jeder Mensch hin, wenn er da so ein bisschen auf so kleine Signale achtet oder merkt, irgendwie stimmt hier die Chemie nicht oder so, dann würde ich es auch einfach lassen. Oder wenn er irgendwas komisch findet beim Züchter, dann passt das ja nicht, weil es ist ja einfach auch eine große Sache für den Züchter. Da gibt er seine Babys hin, ne? Und die guten Züchter, die schicken schon während der Welpenzeit viele Bilder und Videos und bleiben auch danach mit denen in Kontakt und fragen auch immer mal nach, wie geht's denn? Oder beantworten auch noch Fragen und geben Tipps. Also so würde ich mir das wünschen. Und das merkt man auch einfach schon, wenn man mit dem Züchter im Gespräch ist. Und ich habe auch ganz viele Züchter oder von vielen Züchtern gehört, die dann tatsächlich, wenn die Leute mal in Not sind oder eine Urlaubsbetreuung brauchen, den Hund wieder zu sich nehmen. Und das ist doch einfach schön.
Genau.
Ja, genau. Ja, also da gibt's, wie gesagt, eine Menge zu beachten und Augen auf beim Welpenkauf und auf gar keinen Fall irgendeine Entscheidung aus Mitleid oder wenn man denkt, man rettet den Hund aus dubiosen Verhältnissen. Das wäre wirklich fatal.
Ja, dann noch lieber einen Hund aus dem Tierschutz im Welpen. Gut, wir wollen jetzt ja verschiedene Sachen heute nur anreißen.
Ja, wir müssen.
Wenn es aus dem Tierschutz kommt, ein bisschen informieren. Es gibt so viele Tierschutzorganisationen, dass die auch wissen, was sie da vermitteln. Also ich persönlich mag es nicht, wenn bei der Vermittlung immer auf die Tränendrüse gedrückt wird und die Leute, die helfen wollen, aus Mitleid dann eben auch sich einen Hund aus dem Tierschutz anschaffen, weil Mitleid hilft dem Tier am wenigsten, sondern ne, natürlich, es spricht überhaupt gar nichts dagegen, aber eine Tierschutzorganisation muss auch offen sein, auch die sollten interessiert daran sein, passt dieser Hund in diese Familie, also dass eine Pflegestelle oder dass die Leute, die mit diesen, die diese Welpen betreuen, bevor sie vermittelt werden, auch ein bisschen eine Einschätzung dazu abgeben können, weil natürlich ist im Tierschutz nicht immer irgendwie ein Rassehund, sondern das sind irgendwelche Mischlinge, die vielleicht aus dem Ausland kommen und da müssen wir ja gar nicht lang ständig irgendwelche Rassen rein interpretieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass in Rumänien oder ne, wie auch immer, aber nur deutsche Rassehunde rumlaufen, ist relativ gering. Da werden sich meistens die dort ansässigen oder dort lebenden Hunde verpaaren und auch so miteinander, wie die dort in der Umgebung am besten leben können. Also das heißt, ich erkenne häufig, nicht immer, es gibt da auch ein paar Hunde, die komplett anders aussehen, aber es gibt viele Hunde, die erkenne ich an der Optik und weiß, dass die aus Rumänien kommen. Das hat was mit der Größe, mit der Farbe, mit der Fellstruktur zu tun und wie die Hunde so drauf sind. Also von daher sollten die Pflegestellen oder der Tierschutz auch was darüber sagen können, weil es nützt doch gar nichts, wenn ich in einem Wohngebiet wohne, wo Garten an Garten ist. Ich habe vielleicht noch kleine Kinder und habe dann am Ende einen Herdenschutzhund-Mischling. Also wir werden ja jetzt kurz was zu Rassen sagen. Also das soll heute kein Thema Rassen sein, aber zu den Gedanken, die man sich vor der Anschaffung eines Hundes, also in dem Fall eines Welpen, macht, gehört es natürlich auch dazu unbedingt, dass man sich mit der Rasse auseinandersetzt. Ja. Natürlich soll ein Hund einem auch optisch gefallen und von der Größe passen, aber was eben wichtig ist, man darf nicht einfach nur nach der Optik kaufen, sondern man muss unbedingt wissen, wozu wurde eine Rasse im Vorfeld gezüchtet. Und vielleicht warnen wir an der Stelle mal, dass ein Rassebuch ja ganz hilfreich sein kann, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann. denn fast in jedem Rassebuch steht, dass diese Rasse ein toller Familienhund ist, dass der Hund sich seine Menschen selber aussucht. Das finden ja viele positiv. Das heißt aber auch, er ist vielen anderen Menschen gegenüber sehr skeptisch. Also da muss man eben auch so ein bisschen gucken, das, was ich da bekomme, passt das denn? Denn wir müssen ganz klar sagen, Hunde sind genauso individuell wie Menschen und selbst in einer Rasse gibt es Unterschiede, selbst in einem Wurfwelpen gibt es unterschiedliche Charaktere und kein Hund der Welt kann nur durch Training und schon gar nicht nur durch Liebe und Zuneigung sich so entwickeln, wie man sich am Ende immer seinen Traumhund wünscht. Man muss einfach mit ein paar Eigenschaften manchmal klarkommen und sagen, okay, jetzt habe ich einen Hund dieser Rasse, die sind eigentlich gar nicht so jagdlich orientiert oder in der Zucht, in dieser Linie ist das nicht so, aber ey, ich habe den Hund erwischt, der hier ein extremes Jagdbedürfnis hat. Ne, dann kann es sein, dass ich mit allem Training der Welt trotz allem diesen Hund nie ständig überall frei laufen lassen kann. Ne? Genauso mit einem Hund, der jetzt irgendwie ängstlich ist oder es gibt häufig im Training auch Grenzen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich im Vorfeld schon weiß, was wurde denn diesem Welpen in die Wiege gelegt, was schon in den Genen steckt. Also wenn die Mutterhündin ängstlich ist, und da ist es jetzt mal Schnuppe egal, ob die von einem Züchter kommt oder ob die Hündin aus dem Tierschutz ist, aber wenn die Hündin Menschen gegenüber ängstlich ist und die Welpen das 8, 10, 12 Wochen sich angucken, dann nehmen die das von der Mutter schon mit. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger.
Das ist das, was ich vorhin meinte, dass man im Züchter sich unbedingt auch die Hunde, die dort leben, mal genauer anschauen sollte. Ja, und was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, ich sage auch gleich noch was zu dem Welpentest, wo man nämlich den Charakter der Hunde ganz gut auch schon erkennen kann, was auch eine Rolle spielt. Und das, da muss ich jetzt wieder an meine Situation damals denken, dass man sich genau überlegt, wie groß und wie schwer wird denn dieser Hund? Kann ich den körperlich bewältigen? Mhm. Weil es gibt ja zumindest immer mal eine Phase, wo der Hund nicht so gut hört und an der Leine auch mal zieht. Und wir haben ja schon öfter mal über die Pupertiere gesprochen. Und das Thema Junghunde kommt ja auch bald. Und dann ist es natürlich heftig, so ein Energiebündel, was 40 Kilo hat und man selber hat nur 48, so war es bei mir damals, diesen Hund dann irgendwie körperlich zu bewältigen. Also frage ich mich heute noch, wie ich das gepackt habe. Da habe ich vorher irgendwie völlig blauäugig so gedacht, och, ich gehe dreimal in der Woche auf den Hundeplatz, bring dem da Sitzplatz, bleib Fußball und dann läuft das.
Dann läuft das schon.
Ja,
ne?
Habe ich auch gemacht. Ne? Ich habe mir die größte Mühe gegeben, aber es lief halt nicht. Beziehungsweise er lief mit mir und das war einfach nur, ja, und das erlebe ich jetzt häufig und selbst 20 Kilo können schon eine riesen Herausforderung sein. Und was ich manchmal auch erlebe, ist, dass die Menschen diesen Hund für ihre Kinder angeschafft haben, die in einem Alter sind, ja, wo das überhaupt gar nicht passt und ein Hund ist nun mal kein Spielzeug. Und erziehen müssen immer die Erwachsenen. Das ist Fakt. Also das kann man nicht komplett einem Kind überlassen. Und dann ein Kind rausschicken mit so einem kräftigen Hündchen, der ein paar Kilo auf die Waage bringt. Das ist ja sehr fahrlässig, finde ich. Also ja, man muss sich über so viele Dinge im Kopf machen und das wirklich vorher genau bedenken. Und dann, wie gesagt, bei den Welpentests kann man tatsächlich schön gucken, passt das oder passt das nicht. Oft deckt sich das, was ich da sehe oder was in den Tests rauskommt, auch mit den Dingen, die der Züchter schon so beobachtet hat. Manchmal kommen aber auch überraschende Dinge zutage, die der Welpe erst zeigt, wenn er mal alleine ist und nicht mit seinen Wurfgeschwistern zusammen ist.
Dazu muss man vielleicht sagen, dass der, also mal so grob umrissen, was ist überhaupt ein Welpentest? Das heißt, in aller Regel findet der ungefähr mit der 6. Lebenswoche
ganz
statt.
Genau.
Dort werden die Welpen in einem fremden Raum, ohne Mutter, ohne Geschwister, also sie sind alleine.
Und optimalerweise ohne Züchter, also nur mit einer fremden Person, mit mir in dem Fall.
Genau. Verschiedenen Reizen ausgesetzt, die in aller Regel Geräusche, dann testet man auch beispielsweise, was macht ein Welpe, wenn er dort abgesetzt wird? Wendet er sich an den Mensch? Ne, guckt er sich selber im Raum um? Ist er sehr eigenständig? Oder wenn du meinetwegen ein paar Leckerchen unter einem Becher versteckst und der Welpe kommt alleine nicht dran, wie lange bleibt er dran? Gibt er schnell auf oder nimmt er vielleicht auch Kontakt zu der fremden Person auf und ist da mit kooperationsbereit? Mhm. Also das sind jetzt Beispiele für Dinge, die in dem Test stattfinden, wo dann die Reaktion des Welpen am Ende als Summe genommen wird, wo man sagt, okay, bei dem Welpen war das und das so und so, ne, das wäre vielleicht positiv für einen Assistenzhund. Mhm. Und bei dem Welpen hat der in diesen und diesen Situationen so und so reagiert. Den würde ich jetzt auf gar keinen Fall als Assistenzhund auswählen, weil das sicherlich zu Schwierigkeiten in der Ausbildung führen würde.
Ja, genau.
Oder später in der Haltung. So, das ist der Sinn und Zweck.
Kann man da sehr gut sehen. Genau. Also ein extremes Beispiel war mal eine Hündin, da hatte die Züchterin, die, ich wusste nicht, welcher Hund das ist, vorher schon zu mir gesagt, also ein Hund ist wirklich irgendwie so ein bisschen gestört und ich kann mir nicht erklären, warum, es ist nichts passiert und die ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Züchterin. Da habe ich diesen Test gemacht, wo es um Geräusche ging. Also ich lasse dann immer aus einer geringen Höhe so einen Plastikbecher auf den Boden fallen, sodass das so ein bisschen scheppert. Und das macht die mit denen auch oft und übt das. Und diese Hündin brach schreiend zusammen, rannte in die nächste Ecke und blieb da zitternd hocken. Und da ist ja wohl klar, dass so ein Hund kein Assistenzhund sein kann, weil der muss ja eine Menge aushalten, dass der nicht in eine Familie mit Kindern kommen sollte oder in eine Familie, wo der total verhätschelt und betüdelt wird. Also bei der Hündin war es dann so, die kam dann zu einer sehr souveränen Hündin dazu als Zweithund und dann hat die sich auch super entwickelt. Also solche Sachen sehen wir dann halt beim Test. Wir müssen oft auch die künftigen Besitzer dabei und sind immer sehr erstaunt, wie unterschiedlich die Welpen doch sind. Und ja, und danach bespreche ich mich dann immer mit den Züchtern und oft sehen wir das dann ähnlich, was ich da festgestellt habe bei den Tests. Beziehungsweise hatte ich mal einen Hund, da hat die Züchterin mir gesagt, boah, dass der so viel Potenzial hier zeigt, wenn der einzeln und allein ist, der geht im Rudel total unter, da ist der ganz zurückhaltend und nie irgendwie hervorgetreten. Aber alleine war der voll cool, dann hat der schön apportiert und dieser Bechertest, hat der zack den Becher umgelegt und konnte das auch wiederholen, weil das habe ich dann 2-3 Mal gemacht, um zu gucken, merkt er sich, wie er an das Futter gekommen ist. Also da sind manchmal ganz erstaunliche Sachen auch dabei. Und man kann dann wirklich auch den passenden Hund aussuchen und bis jetzt hat das auch immer super geklappt. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, wenn man keinen Trainer da hat, der diesen Test macht, ist es nicht dramatisch, weil erfahrene Züchter können das auch sehr gut einschätzen. Die Erfahrung mache ich.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, ich würde mal sagen, belassen wir es jetzt dabei, weil jetzt haben wir tatsächlich schon mal eine halbe Stunde erzählt, Vera.
Haha.
Wir wollten uns heute ein bisschen versuchen, nicht so sehr an einem Thema festzubeißen, aber es ist halt viel.
Genau, die Anschaffung davor sind ja schon mal einige Punkte gewesen. Dann käme letztendlich ja dieser Punkt, jetzt haben wir einen Welpen ausgesucht, der zieht ein, worauf sollte ich achten? Was brauche ich vielleicht im Vorfeld?
Genau, welche Sachen muss ich kaufen, welche sind sinnvoll, welche sind weniger sinnvoll? Es gibt ja wirklich Leute, die kaufen dann, so wie beim Baby, ne, 20 Spielzeuge. Da sollte man darauf achten, dass das Spielzeug ist, wo der Welpe auch wieder wie beim Kind nichts abbeißen und verschlucken kann, was möglichst unkaputtbar ist. Und es muss auch nicht so viel sein. Also so eine Reizüberflutung mit ganz viel Zeug halte ich auch für ungünstig. Der Welpe sollte eine Liegestelle bekommen, also irgendwie so ein Hundebett und was der Größe entsprechend ist, was man vielleicht auch gut sauber machen oder waschen kann. Und ich finde, die Hunde bevorzugen immer so Hundebetten, die in der Mitte eine Kuhle haben und außen so einen dicken Rand, da können die schön ihr Köpfchen drauflegen. Dann haben wir ja schon mal das Thema Box besprochen oder Welpengitter, um den Welpen auch mal zu begrenzen, damit er nicht die ganze Wohnung zerlegt oder überall hinmacht oder man ständig gucken muss, wo er ist und dadurch eine Menge Aufmerksamkeit bekommt. Das finde ich auch eine sehr sinnvolle Anschaffung. Also alles, was mit Begrenzen zu tun hat, auch mal ein Kindergitter, so dass der nicht in jede Tür rein kann. Also zum Beispiel eine Familie mit Kindern, da würde ich immer das Kinderzimmer versuchen, möglichst auch über ein Kindergitter, weil die Kinder lassen ja doch die Türen mal auf, so abzusichern, dass der da nicht reinmarschieren kann und pinkeln und koten oder was zerstören kann. Oder unbeaufsichtigt mit seinen spitzen Milchzähnchen in die kleineren Kindern reinbeißt. Also sowas ist halt sinnvoll, um den Welpen gut kontrollieren und begrenzen zu können. Da ein Wassernapf, Futternapf ist klar, wobei ich ein großer Verfechter davon bin, das Futter zum Training zu benutzen und mit dem Hund da tatsächlich schon kleine Spielchen zu machen, weil es ist super wichtig, den Hund von Anfang an zu beschäftigen, damit er sich nicht irgendwelche anderen
Ja.
Dinge sucht, wo er dann seine Energie hinlenkt.
Aber die große Menge an Futter, die würde ich tatsächlich auch gerade bei einem Welpen noch aus dem Napf geben. Also ich habe ja meinen zweiten Hund anfangs auch überwiegend aus dem Futterbeutel gefüttert. Würde ich tatsächlich jetzt so in der Form nicht mehr machen, weil ich denke, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass Futter für den sehr, sehr wichtig geworden ist. Ne, war halt die Sache, okay, du bist ungebunden, du bist unterwegs. Ich war mit dem Hund viel unterwegs, ne, man hat das Futter dabei, man beschäftigt ihn gleich damit. Also beschäftigen auf jeden Fall ja, mit dem Futter, wenn es denn ein Trockenfutter ist. Also Belohnung, das als Belohnung zu nutzen, das auch auf jeden Fall ja. Aber dass sich ein Welpe jetzt nicht irgendwie Bröckchen für Bröckchen über den Tag verdient, sondern die brauchen ja auch mal zwei, drei Mahlzeiten, wo die sich wirklich mal, ne, ein
Satt
bisschen
fressen
satt
können.
essen können.
Wobei du das
Also,
auch mit dem
ja.
Futterbeutel machen kannst. Also ich mache das dann immer so, dass ich sage, belohnt so ein paar kleine Übungen, auch mal Bröckchen für Bröckchen und dann am Ende kann der das komplett leer fressen. Also man
Ja,
kann das so und
genau.
so machen. Und dann haben
Genau.
die größte Portion aus dem Beutel. Aber
Genau.
das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich da vorher Gedanken macht, wie man das macht. Und wir hatten ja vorhin auch schon mal besprochen zum Thema Futter. Wir würden beide empfehlen, das Futter erstmal weiter zu füttern, was die vom Züchter her kennen und sich dann mit dem Thema mal intensiv auseinandersetzen. Ich würde an der Stelle auch mal gerne ein Buch empfehlen, was ich wirklich den meisten Hundebesitzern und auch Welpenbesitzern schon ganz gerne ans Herz lege, weil da ganz viel drinne steht über Futter und auch über Medikamente und Impfungen. Es hat eine Tierärztin geschrieben, die heißt Jutta Ziegler und Entschuldigung, das Buch heißt Hunde würden länger leben, wenn. Das kennst du sicherlich, Vera, ne? Das.
Das Buch kenne ich tatsächlich nicht, aber Jutta Ziegler sagt mir
Ja.
was.
Ja, das Buch finde ich ganz hilfreich. Da kann man sich dann auch mal selbst eine Meinung bilden zu dieser ganzen Geschichte, weil das ist immer so ein
Okay.
Riesenthema. Aber erstmal
Kann
das.
ich in den Shownotes
Ja,
verlinken?
das wäre doch super. Genau, sowas brauchen wir noch. Also ein Hundebett, Sachen für die Begrenzung, Halsband, Brustgeschirr. Wir empfehlen ja immer beides zu benutzen.
Genau.
Natürlich wächst der Hund auch raus und man muss dann auch vielleicht nochmal ein zweites oder ein drittes Brustgeschirr oder vielleicht auch ein Halsband kaufen, je nach Größe des Hundes. Aber ich finde es auch nicht günstig, wenn der Hund vom ersten Augenblick an lernt, am Halsband ziehen zu dürfen, weil wir nutzen ja beide das Halsband eher zur Leinführigkeit und das Brustgeschirr, wenn der Hund halt Freizeit hat oder wenn er wirklich zieht. Und ich finde auch, da verteilt sich der Druck viel besser auf den Körper, als wenn das nur auf den Kehlkopf drückt und die Halswirbelsäule, wenn da eine Blockade reinkommt oder diese Wirbel sich irgendwie verschieben durch so einen Leinenruck, ist nicht witzig. Von
Ja,
daher
stimmt.
ist
Genau.
beides empfehlenswert, es sollte gut passen. Was mir noch wichtig ist beim Brustgeschirr wäre, das hatte mal uns in einer. Ach nee, das war auch so ein Hundefachsymposium und so ein Veterinärmediziner gesagt, dass unbedingt das Schulterblatt frei bleiben muss. Dass das frei schwingen kann. Da sollte man vielleicht noch hingucken. Also es muss bequem sein Und ich würde den Hund mitnehmen in den Laden und das eventuell dort vor Ort anpassen und oder im Internet mehrere Sachen bestellen, um dann
Und
zu gucken.
zurückschicken.
Genau, und dann zurückschicken. Ist zwar jetzt nicht so umweltfreundlich, aber an der Stelle muss man, da ja kein Hund gleich gebaut ist und die Brustgeschirre unterschiedlich geschnitten sind, muss man halt immer mehrere Sachen ausprobieren und gucken, dass man da das Passende findet. Ja, dann eine Leine. Ich würde sie nicht zu kurz wählen, so 2, 3 Meter wären schön
So eine
für
längenverstellbare, ne?
eine Längenverstellbare und dann auf jeden Fall noch eine Schleppleine.
Schleppleine.
Für die Zeit, wo der Welpe seine Ohren auf Durchzug stellt und große Kreise zieht und dann nicht mehr gesehen wird.
Genau, also ich
Die
bevorzuge
kommt.
hier immer diese
Ich auch.
Biotane-Leinen
Die sind toll.
in flach. Es gibt die auch
Ja.
in rund. Ich mag die flachen lieber.
Ja, die Runden
Muss
sind
aber
sehr
jeder,
schwer,
ja,
finde
muss
ich.
jeder für sich selber entscheiden.
Absolut.
Und bei Biotane gibt es wirklich ganz schmale, dünne, also es gibt da so eine Ultra, die ist dann
Ultraleicht
für
heißen die.
Welpen, genau, die ist dann wirklich was für Welpen wie Yorkshire Terrier, Chihuahua,
Ja.
die mit einer normalen Biotaneleine aus dem Laden, die so 13 mm Breite hat und bei 5 Metern dann doch schon ein paar hundert Gramm wiegt. Da wiegt die
Kriegen die
Leine mehr als der
Schräglage.
Hund.
Ja.
Und ich bestell das ganz häufig und lass dann auch für die Welpen kleine Haken, also kleine Karabiner dran machen,
Genau,
weil
das kann
der
man alles
schwere
bestellen.
Karabiner zieht dann gleich immer so das Brustgeschirr unter
Ja.
den Bauch. Aber da gibt es ja genügend Anbieter, also da wollen wir jetzt auch nicht unbedingt Werbung machen. Und diese Schleppleinen, gerade für den Anfang, finde ich habe ganz gern immer eine, die so etwa 3 Meter länger hat, weil man die schön auch nutzen kann, um den Hund mal festzuhalten, also ne, um zu üben, wenn die Leine dran ist. Und ich kann sie mal schleifen lassen. Und so eine 8 oder 10 Meter Schleppleine, die brauche ich ja dann erst später eigentlich, ne? Also so ein Welpe hat ja normalerweise noch den Vollgetrieb und würde einem nicht direkt durchschwitzen. Da gibt es nur so ein paar Ausnahmen. Aber dass die sich weiter entfernen, das kommt ja meist erst, wenn die so angehend mit der Pubertät, dass die mehr ausprobieren und da erst würde eine längere Schleppleine für mich jetzt Sinn machen.
Naja, auch wieder je nach Hund. Es gibt doch schon Welpen, die größere Kreise ziehen. Das ist bei
Ja,
manchen
ich sag ja,
relativ breit,
gibt
na dann.
manche Ausnahmen.
Ja, genau. Also das sind so die wichtigsten Dinge, die man sich anschaffen sollte. Da muss man sich natürlich überlegen, wie transportiere ich den Hund im Auto? Er muss gesichert sein, unbedingt.
Genau. Das wäre dann eventuell ja auch die Box, über die wir schon gesprochen haben. Da
Genau.
könnten wir noch mal auf unseren, hast du eben schon gesagt, oder den aufgenommenen Podcast, wie man eine
Ja,
Hundebox aufbaut und
das war der
wozu eine
letzte
Hundebox
Podcast.
gut ist. Genau. Vielleicht noch eine Bürste oder also
Ja, klar.
ein, ne, für Hunde, die jetzt eine besondere Fellpflege bedürfen. Da
Da habe
muss
ich
man sich
neulich
dann noch
ein,
mal ein bisschen schlau machen.
ja, Entschuldigung, da habe ich neulich einen super Tipp bekommen von einer Kundin. Die benutzt für ihren Hund, der sehr empfindlich ist beim Kämmen, das zieht halt so. Der hat alle Bürsten durchprobiert, die es so auf dem Markt gab für Hunde. Und die benutzt jetzt so ein Ding, was wir Frauen mit langen Haaren gerne benutzen. Wie heißen die denn? Tingle-Tizer? Weißt du, was ich meine? So eine Bürste, die
Nein.
ist so zweiteilig. Da ist quasi wie so ein Deckel drauf. Gibt es für
Okay.
Menschen. Gibt es in jeder Drogerie. Und die sagt, seit die dieses Ding benutzt, liebt ihr Hund das Kämmen und es zieht nicht mehr. Und ich habe das auch. Wenn die Haare sehr verziebt sind, kriegst du die damit super durch. Ich glaube,
Okay.
Tingle-Tizer heißt dieses Ding. Ich kann aber nochmal nachgucken und dann können wir das in den Shownotes auch nochmal verlinken. Das fand ich ein super Tipp.
Gut. Okay. Cool, habe ich noch nicht gehört. Aber siehst du, man ne,
Man lernt
lernt
nie
immer noch
aus.
dazu,
Ja,
genau.
genau. Nee, das fand ich ganz witzig. Und da dachte ich, ja klar, wenn das beim Menschen funktioniert und nicht zieht, warum soll das beim Hund nicht funktionieren? Und manche, gerade mit langem Fell und mit viel Fell, sind da mal sehr sensibel.
Jo, das stimmt wohl.
Gut, was brauchen wir noch für unser Hündchen?
Ja, vielleicht muss man sich im Vorfeld noch mal überlegen. Der Hund soll ja oder sollte haftpflichtversichert werden, ne, dass man sich
Ah ja, genau diese
informiert.
Dinge.
Ne, wo mache ich das? Dann der Hund muss irgendwann, das ist nicht immer gleich zum Einzug. Das mag aber bei den Gemeinden unterschiedlich sein, wie lange man Zeit hat, um einen Hund quasi anzumelden, damit man auch Hundesteuer zahlt.
Ja, ein bisschen Zeit hat man, glaube ich. Also.
Genau. Dann kann man sich im Vorfeld natürlich auch schon über vielleicht die Hundeschule seiner Wahl, seiner Vorlieben, informieren.
Ja.
Man kann dort vielleicht anfragen, ob man mal bei irgendeinem Training vorab zugucken darf. Das erleichtert eventuell die Entscheidung, ob die jetzt so nett sind und das auch so machen, wie ich das, also ne, wie man das selber tun
Ja, ich
würde.
mache das auch so.
Dann einen Tierarzt kann man sich ja schon überlegen und vielleicht Kontakt aufnehmen. Sicherlich geht das auch noch, wenn der Welpe da ist. Thema ist nur, ne, wie der Teufel's halt so will, hat man den Welpen. Es ist jetzt irgendwas, der hat sich verletzt, der ist in eine Glasscheibe getreten, was auch immer. Und jetzt sage ich, Mist, wo muss ich denn jetzt hin? Und dann fängt man an zu suchen und fährt vielleicht zum Erstbesten. Also wäre eine Möglichkeit, sich da noch mal ein bisschen zu informieren. Ja,
Ja.
das wäre es im Prinzip dazu und vielleicht so zur Sicherheit des Hundes, dass man die Wohnung welpensicher macht. Also, dass man vielleicht guckt, dass man Kindergitter an Treppen hat, nach oben, nach unten, dass der Welpe vielleicht da nicht eigenständig eine Treppe läuft und dann ab der Mitte runterstürzt, dass man giftige Zimmerpflanzen unzugänglich für einen Welpen macht. Also,
Unbedingt.
ne, wichtig auch zu wissen, es gibt giftige Zimmerpflanzen, es gibt giftige Wildpflanzen und es gibt giftige Gartenpflanzen. Und natürlich sind verschiedene Haushaltsmittel, zum Beispiel Frostschutzmittel, das wissen viele vielleicht nicht, hochgiftig für einen Hund, würde ein Hund aber unter Umständen jederzeit trinken, weil Frostschutzmittel süß ist. Und es gibt natürlich giftige Lebensmittel. Dazu kann man sich natürlich im Internet auch informieren. Ich kann das aber gerne auch nochmal als Auflistung zu den Shownotes schreiben.
Ja.
Das ist jetzt keine hundertprozentige Garantie, dass das vollständig ist, aber die Dinge, die da drin stehen, die sind dann schon mal auf jeden Fall ja unbekömmlich für den, nicht nur für den Welpen, sondern generell dann für den Hund.
Wir haben also jetzt die giftigen Pflanzen weggeräumt, alles abgesichert mit Gitterchen, die 300 € teuren Pumps ins Regal gestellt, die kostbare Deko weiter hochgeräumt und dann kommt der große Tag, auf den die ganze Familie schon hinfiebert und ja, dann wird der Welpe abgeholt. Idealerweise, das müsste man vielleicht auch noch sagen, die Welpen werden ja oft nicht um die Ecke gekauft, sondern die Leute fahren meistens und oft auch sehr lange, um den Welpen irgendwo abzuholen. Und idealerweise wäre es auch so beim Züchter, um da nochmal darauf zurückzukommen, wenn der Züchter mit denen schon ein bisschen Autofahren geübt hat.
Mit Mama und den
Mit Mama und den
Geschwistern
Geschwistern, genau,
zusammen.
muss nicht lange sein, aber dass sie diese schaukelnde, laute Kiste schon mal irgendwie kennengelernt haben. Wenn es der Welpe noch nicht kennt, kann es natürlich passieren, dass der auch mal im Auto sich übergibt. Damit sollte man rechnen. Deswegen irgendwie auch was mitnehmen, ein Handtuch oder so oder Küchentücher, falls ein Malheur passiert. Idealerweise füttert der Züchter den Hund auch nicht direkt vor der Abholung
Wäre nett.
randvoll. Und ja, und dann hat man den gut transportiert. Vielleicht noch wichtig zu sagen, wenn der im Auto dann irgendwie unruhig ist oder winselt, nicht trösten, betüdeln, sondern einfach da sein, entweder ihn auf den Schoß nehmen tatsächlich und versuchen, ihn da zu sichern oder die Hand draufhalten so ein bisschen und selber entspannt sein, das hilft denen schon ganz gut. Aber ja, nicht irgendwie zu viel tüdeln dann in dem Moment, weil man dann möglicherweise die Ängste verstärken könnte.
Ja, also ich würde tatsächlich bei einem Welpen, wenn das jetzt nicht gerade schon so ein Riesenlulatsch ist, immer auch sagen, dass die erste Fahrt des Welpen tatsächlich auf dem Schoß stattfindet. Ne? Also dass den jetzt wirklich auf ein Kissen, also ich habe das immer so gemacht, ein Kissen auf dem Schoß gehabt, den Welpen da drauf gehockt, dann ne, ist er festgehalten worden. Das heißt, man kann ihm diese Sicherheit geben, wenn es schaukelt, ne, dass man das so ein bisschen ausgleicht. Er muss das nicht alles ganz alleine selber machen.
Ja, finde ich auch gut.
Und in dem Moment hat man ihn ja schon, wenn er jetzt irgendwie quiekt und unruhig wird und er sich unwohl fühlt, was ja durchaus auch damit bedingt ist, dass der jetzt einfach von Mama und Züchter und Geschwistern wegkommt. Das ist ja ein Riesenstress für die.
Ein schönes Trauma für die Kleinen. Also wenn die dann die Autofahrt mit Pausen natürlich gut überstanden haben, ich würde natürlich viele Pausen machen zum Pippi und Kaka machen unterwegs.
Na, das kommt drauf an, wie lang die Fahrt dauert. Wie lang, wenn es nur eine halbe Stunde ist, muss ich keine Pause machen.
Ich hatte jetzt so 500 Kilometer im Kopf irgendwie. Nein, das ist natürlich recht, je nach Strecke. So, dann kommt man mit dem Welpen zu Hause an. Und was viele, viele Menschen machen, was ja auch gut gemeint ist, ist, dass sie dem Welpen erstmal irgendwie so das ganze Haus zeigen und den ganzen Garten, so nach dem Motto, guck mal hier, alles deins und den da einfach frei rumlaufen lassen. Und wenn das ein Welpe ist, der sowieso schon gern erkundet, ne, und dann erstmal das ganze Haus abcheckt, ist das nicht so günstig.
Ja, weil es ist vor allen Dingen auch eine Reizüberflutung. Ne?
Absolut, der hat absolut.
Die Autofahrt, die kennt er nicht. Ne? Die Menschen, ja, die hat er im Optimalfall vorher schon ein paar Mal gesehen, weil die neuen Welpenkäufer den Welpen besucht haben. Aber der kommt jetzt irgendwo hin, da riecht es anders, da ist nichts Bekanntes. Ich würde erstmal den Welpen in den Garten oder irgendwo auf eine Wiese hocken, damit er nicht sein erstes Geschäft direkt in der Wohnung macht, sondern dass er die Möglichkeit woanders hat.
Ganz wichtig.
Und dort würde ich ihn auch an der Leine lassen, ne? Dass er mir jetzt nicht im Garten wegwitscht und kriecht irgendwo unter einen Busch. Und die erste Erfahrung, die er macht, ist, da rennen drei Menschen hinter ihm her, die ihn wieder einfangen wollen. Ja, und dann ist es einfach auch so von den Reizen her, finde ich, ausreichend, wenn die jetzt mal einen Raum sehen. Und
genau,
dann haben
aus.
Die da ihr Deckchen, ihre Liegestelle, nachts lernen sie das Schlafzimmer im Optimalfall kennen. Also was heißt im Optimalfall, ne? Aber ich bin ja ein Befürworter, dass Hunde im Schlafzimmer schlafen dürfen, heißt nicht gleich im Bett.
Nee, mit dem Schlafzimmer, beim Rudel.
Genau. Und wenn der in einer Box oder in einer Kiste, in einem, also ne, wo er der auch ein bisschen begrenzt ist, mit im Schlafzimmer schläft, dann hat der Mensch seine normale Schlafstelle und muss nicht irgendwie unbequem auf der Couch oder auf einer Luftmatratze liegen. Gut, okay, wenn ich jetzt irgendwie ein Schlafzimmer habe und muss da eine Raumspartreppe runter, nachts vielleicht 2-3 Mal, dann ist das ja okay, aber die meisten Menschen, die ich so miterlebt habe, die einen Welpen haben, die machen das tatsächlich so, dass die die erste Zeit mit dem Welpen im Wohnzimmer schlafen. Das ist auf jeden Fall besser, als den Welpen gleich alleine lassen, keine Frage. Der Welpe sollte auf gar keinen Fall in den ersten Nächten schon alleine schlafen. Aber mit Hilfe einer Hundebox, an der so ein Welpe optimalerweise schon gewöhnt ist, passiert ja nichts, wenn der mit im Schlafzimmer ist.
Das finde ich auch. Wobei ich auch schon Konstellationen hatte, wo dann einer der beiden Menschen irgendwie einen sehr aufreibenden Job hat oder sehr früh aufstehen musste und seinen Schlaf dringend brauchte in der Nacht.
Ja, okay.
Sodass dann der andere mit dem Welpen woanders geschlafen hat. Oder die wirklich einen langen Weg bis nach unten hatten, eine steile Treppe oder irgendwas, eh die im Garten waren. Oder ja. Von daher, also das kann ja jeder halten, wie er will, aber im optimalen Fall schläft der Welpe wirklich mit seinem Menschen zusammen. Und wenn der begrenzt ist, merkt man auch schneller, dass er mal muss. Ich würde mir vielleicht sogar optimalerweise auch einen Wecker stellen, damit der Welpe nicht schon lernt, wenn ich Theater mache, steht jemand auf und geht mit mir raus. Sondern dass ich das so ein bisschen versuche zu steuern und mit dem halt auch nachts noch ein paar Mal jetzt am Anfang zum Pinkeln und Keckern rausgehe.
Gucke mal, da sind wir ja mal komplett anderer Meinung.
Echt?
Das sag ich nämlich immer gar nicht machen,
Nee.
weil, nee, warum soll ich denn einen Welpen wecken, der schläft? Der muss ja erst Pipi machen, wenn er wach wird.
Du, ich.
Warum dann bringe ich ihm ja bei, dass er seine Blase nicht trainiert, wenn die Welpen doch mit im gleichen Raum schlafen? Dann kriegt man doch mit, wenn der Welpe unruhig wird. Und meistens sind die Welpen dann auch, also schlafen die nachts schneller durch, wenn der doch jetzt erstmal dran gewöhnt wird, dass der nachts wach wird. Also das würde ich persönlich auf gar keinen Fall machen. Das versuche ich auch immer den Leuten auszureden, dass diese Tipps, man sollte jetzt mit dem Hund alle 2, 2,5 Stunden rausgehen, sage ich immer, nach dem Fressen, nach dem Schlafen, nach dem
Beim
Spielen, nach
Spielen.
jeder Aktion, die der gemacht hat, nehme ich den Welpen, bring ihn raus. Und wenn er nachts eben 4 Stunden schläft, bis er wach wird, dann hat er halt 4 Stunden geschlafen, ist ja schön.
Ja, also das sehe ich auch so. Und aber es gibt halt Welpen, wenn die da richtig Rambazamba machen und die Leute wirklich dann erst aufwachen, lernen die natürlich auch, dass sie auf die Art und Weise ans Ziel kommen. Da muss man wahrscheinlich auch immer so ein bisschen je nach Hund gucken. Oder das sollte man ja sowieso immer machen, was für den da optimal ist. Und natürlich hast du total recht, wenn ich das mitbekomme, dass der wach wird und gleich rausgeht und zum Pinkeln den rausbringe, ist das auch alles kein Ding, aber mit dem Weckerstellen finde ich jetzt nicht so dramatisch verkehrt oder so, weil wichtig ist halt, dass möglichst kein Malheur passiert und dass man darauf eingestellt ist, dass man am Anfang noch raus muss. Und ich stelle den Wecker dann ja auch, wenn dann entweder immer später oder ich gucke erst mal, wie der Welpe so drauf ist. Es gibt ja schon tatsächlich Welpen, die schlafen durch und müssen gar nicht mehr, habe ich alles schon erlebt. Da muss man auch wieder so je nach Hund gucken. Aber grundsätzlich abraten würde ich den Leuten davon nicht, weil ich halt denke, bevor der jetzt rumkrakeelt und auf die Art und Weise lernt, dass er dann ans Ziel kommt. Ja, wie gesagt, das sind halt immer die Dinge, die man dann individuell bespricht und guckt, was da für die Familie am besten ist. Okay, so. Ja, du, wir waren ja eigentlich bei dem Thema, der Welpe kommt an im Haus oder in der Wohnung und dass es nicht optimal ist, den Welpen rumlaufen zu lassen. Also davon würden wir, da sind wir uns eigentlich beide abraten.
Ja.
Sondern der Welpe lernt erstmal ein Zimmer kennen. Also im Raum hat er seine Decke liegen oder sein Bettchen oder seine Box, die er vielleicht schon kennt vom Züchter. Und von da aus kann der erstmal so ein bisschen gucken, was in der Familie so abläuft und kann die Gerüche, die Geräusche kennenlernen, die Menschen, die sich da bewegen, die Umgebung. Und da muss der nicht durch jeden Raum geführt werden, sondern da reicht für den Anfang wirklich vollkommen dieser eine Raum aus.
Die anderen kann man ja in den nächsten Tagen noch kennenlernen. Die
Genau,
laufen ja nicht weg, die Räume.
ganz genau. Wobei er auch nicht in alle Räume rein muss. Das hatten wir vorhin schon mal im Kinderzimmer besprochen.
Ja.
Da kann man ihm ruhig sagen, wir dürfen uns überall frei bewegen, du nicht. Und das ist ja wieder eine wichtige Geschichte, wenn es ums Begrenzen geht. Ja, also alles so Stück für Stück und dann halt immer wirklich gucken, weil das ja für den Welpen wirklich eine sehr aufreibende Geschichte ist, von der Familie weg, im Auto transportiert, dann in eine völlig neue Umgebung mit völlig neuen Menschen, die er optimalerweise schon ein bisschen kennt. Da muss man dann nicht gleich am ersten Tag noch ein riesen Bespaßungsprogramm
Begrüßungskomitee.
oder Begrüßungskomitee, ja, also auf gar keinen Fall da noch Oma, Opa, Onkel, Tante, Nachbarn einladen, sondern erstmal ganz viel Ruhe, damit der sich da zurechtfinden und mit den ganzen Reizen erstmal klarkommen kann. Er muss es erstmal alles verarbeiten, was da so passiert. Also die ersten Tage würde ich sehr ruhig angehen. Alles schön Piano.
Genau. Ersten Tage, der Welpe will nicht rausgehen.
Ist völlig normal. Der bleibt am liebsten in seiner sicheren Höhle. Und ich empfehle den Leuten wirklich, den Welpen ganz viel zu tragen.
Zu
Weil,
Anfang,
zu
ja.
Anfang. Weil, wenn der auf dem Arm ist, kann der von oben sich erstmal einen Überblick verschaffen. Da muss ich nicht an dem ziehen und zerren oder den betteln, dass er kommt. Außerdem fühlt er und spürt er, dass er ein Mensch entspannt ist, ne? Er spürt meinen Herzschlag, meinen Puls, meine Atmung und kann sich so auch besser entspannen. Und dann ist es für den leichter, wenn man den ein Stück vom Haus wegträgt und dann absetzt, dann mitzulaufen tatsächlich.
Ja, oder alternativ, wenn man einen Garten hat oder direkt
Ja.
irgendwie ja, eine Wiese in der Nähe, dann muss ich ja nicht zu jedem Pipi machen einen Spaziergang machen, nee, sondern dann führe ich ihn dort raus. Und dann ist ja dieses Phänomen, dass viele sagen, wir sind stundenlang mit dem draußen im Garten oder Spaziergang, der macht draußen nichts. Aber wenn wir dann reinkommen, dann haben wir gleich die Pfütze oder die Wurst da drin. Wo ich dann wirklich immer nachfrage, naja, wie sieht denn das draußen aus? Ah ja, der spielt im Garten rum, ne? Klar. Wenn der die Möglichkeit hat, alles zu erkunden, vergisst der einfach, dass er muss.
Ja, wie ein Kind, sage ich immer, ne? Die vergessen es auch, genau, beim Spielen.
Oder wenn man mit denen draußen ist, kann es schon auch mal sein, dass ein Hund sich nicht traut, in das, aus seiner Sicht bewegt er sich ja im Territorium eines anderen Rudels, ne? Er riecht die anderen Hunde und instinktiv kommt das bei manchen Hunden noch so an, dass man da jetzt eigentlich besser mal keine Geschäfte verrichtet, weil man sonst auf sich aufmerksam macht.
Genau.
Mit Easy hatte ich ja einen solchen Kandidaten. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erste Fortbildungswoche erinnern kannst, die wir gemeinsam mit ihm verbracht haben.
Ja.
Wo ich echt immer gucken musste, Mist, wo gehe ich mit dem hin, dass der sich löst.
Ja, hat er nicht gemacht, genau. Oder nur ungern.
Genau, ich musste wirklich Orte aufsuchen, wo nicht so ein hoher Hundeverkehr war, also wo nicht so viele Hunde rumgerannt sind. Ne? Wenn ich auf eine Wiese oder im Wald war, ein Stück reingehen, ein Stück draufgehen und nicht am Rand, wo alle irgendwie ihre Geschäfte erledigt hatten. Das war schon ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite muss ich sagen, in der Zeit hat er gelernt, seine Blase zu kontrollieren. Ne?
Ja, ganz genau.
Bis auf das eine Mal, wo er dann in der Ferienwohnung tatsächlich auf den Teppich gepieselt hat. Ne? War jetzt auch nicht so schön, aber okay, passiert halt mal bei einem Welpen.
Das passiert. Tommy hat mal im Buchladen, der war auch noch mit Teppich ausgelegt, direkt vor so einem Bücherregal gepinkelt. Habe ich auch so ein bisschen Training gemacht. Ne? Ich nehme den mal überall mit hin und dann einen Riesensee. Aber die Verkäuferin fand den so süß, da haben die das mit Fassung und Humor getragen, aber naja, da habe ich auch mit keiner Silbe dran gedacht. Na klar, schöner, warmer Raum, war auch nicht viel los. Schöner, weicher Teppich, und das fand ja toll. Und wir, Stadt war halt viel zu viel Ablenkung und waren ja viel zu viel Reize, wie du schon sagst. Wir waren also vorher in der Stadt, aber da hat ja sich das einbehalten. Da muss man also wirklich dran denken. Ja, ich würde halt auch immer mir einen Platz suchen, der ruhig ist, wo nicht so viel Ablenkung ist, und dann einfach da mal eine Weile stehen bleiben.
Genau.
Und dann ist es auch hilfreich, dem Hund ein Wort beizubringen, weil die können sich tatsächlich dann auf diese Signale auch lösen später. Dass man das dann in dem Moment, wo er lospullert, dann mit einem Signal unterlegt, um das Pinkeln hervorrufen zu können. Das,
genau,
geht dann meistens auch ganz gut.
Kann sehr hilfreich sein.
Mhm.
Im Garten tatsächlich würde ich auch, wenn das Thema aufkommt, der Hund löst sich nicht im Garten, eine Leine dran machen und mich an eine Stelle stellen und dem Hund nicht so viele Möglichkeiten geben, wo er hinläuft, wo wir wieder beim Thema Begrenzen wären. Ne, damit er wirklich auch irgendwann sagt, okay, hier ist jetzt langweilig, hier habe ich alles geschnüffelt. Ach, da war doch noch was. Ne, dass er nicht den ganzen Garten zur Verfügung hat.
Was vielleicht noch wichtig ist, gerade wenn es eine Familie ist mit mehreren Mitgliedern, dass die sich darüber einigen. Und das kommt jetzt auch mit dem Thema, was du jetzt im Kopf hast, ne? Wie und wann lernt ein Welpe, dass die sich vorher überlegen, welche Regeln soll es geben, welche Grenzen wollen wir dem Hund setzen, welche Wörter benutzen wir, welche Handzeichen, dass das vorher schon so ein bisschen klar ist und dass da nicht, genau, so viel Chaos auf den Welpen einstürmt. Und du wolltest jetzt, genau, bestimmt anfangen, was und wie lernt ein Welpe, ne?
Genau, was und wie lernt ein Welpe? Da wollte ich aber jetzt erstmal nur kurz was dazu sagen, dass wir nicht im Kopf haben dürfen, dass ein Welpe nur dann, oder ein Hund generell, ne, nur dann lernt, wenn wir ihm aktiv was beibringen, sondern dass er ganz nebenbei lernt, was tun wir, wenn wir die Schuhe anziehen danach, was, ne? Also was passiert in welcher Reihenfolge, was passiert, wenn es an der Haustür klingelt, was passiert, wenn die Leckerli, ne, wenn man die Leckerli am Anfang noch keinen Futterbeutel hat, sondern damit man nicht so viel Gekrümel in der Jackentasche hat, macht man das in so eine Frühstücksbeutel. Die knistern ja schön. Und ratzfatz hat ein Hund gelernt, wenn eine Tüte knistert, heißt das, es gibt was zu essen. Finde ich jetzt weder im Training noch im Alltag so fürchterlich praktisch, muss ich sagen. Wenn ein Hund ständig angelaufen kommt, wenn irgendjemand mit einer Brötchentüte knistert, wollte ich für meinen Hund nicht haben wollen, ne? Also, ja, dass ist man sich das Hund einfach. Das
ist günstig. Ich meine, dann ist er ja ständig am Lauern, knistert es irgendwo und dann springt er hoch und kommt nie richtig zur Ruhe. Also, nö, das würde ich auch nicht wollen. Was auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Hunde, die sind ja zuckersüß am Anfang, ne, auch oft gestreichelt werden, wenn sie anspringen. Und irgendwie frech sind, weil der ist ja noch ein Welpe, ist ja nicht so schlimm.
Aber genau, macht genau ja nichts. Nein. Ist ja nicht so schlimm, stört mich ja nicht.
Ja, aber genau dafür legen wir jetzt einen Grundstein, dass der später halt auch denkt, wenn ich jemand anspringe, dann finden die Leute das toll und streicheln mich. Und dann hat man meistens ein dickes Problem.
Ja, und man bestätigt ja im Prinzip ein respektloses Verhalten. Also am Anfang ist das ja meist nicht so respektlos, sondern warum entsteht das Hochspringen? Die wollen im Prinzip ja nur beschwichtigende Maulwinkel, sprich beim Menschen Mundwinkel lecken. Da kommen sie aber nicht dran, weil sie sind ja so klein und der Mensch ist da oben. Weshalb ich auch ganz gerne Welpenbesitzern empfehle, wie sie ihren Welpen begrüßen oder wenn Besucher kommen, dass die in die Hocke gehen. Und dann kann der Welpe da ruhig am Bein rumspringen und dann kann ich meinen Kopf mal schräg machen und dann kann der mir ein bisschen am Ohr schlecken. Weil wie oft trifft ein Hund einen Mensch, der in der Hocke ist, draußen zum Beispiel? Oder wie oft kommen Besucher rein und gehen direkt in die Hocke, wenn sie es nicht gerade gesagt bekommen? Das heißt, der Welpe lernt im Optimalfall so schon gar nicht an stehenden Menschen hochzuspringen. Und in die Hocke gehen ist ja sowieso immer eine Einladung, ne, dass ein Hund kommen kann. Von daher finde ich das persönlich in der Situation gar nicht so schlimm, wenn ein Welpe dann so ein bisschen an den Beinen rumkrabbelt. Nur am stehenden Mensch, ne, ist am Anfang ein Hochklettern, was sich aber relativ schnell durch die Aufregung, gekoppelt noch damit, in ein heftiges Anspringen umwandelt, wo die wirklich kommen und stumpfen einem so mit beiden Vorderpfoten richtig gegen das Bein oder, wenn sie groß genug sind, in die Bauchgrube. Und das hat dann nichts mehr mit, der freut sich ja so und der ist ja nur nett zu tun, ne? Sondern das ist so wirklich aus. Ja schon ein Pöbeln. Und dafür werden sie dann eben auch noch belohnt. Ne? Also das ist ja eine Lernerfahrung, die er macht, obwohl ich ihm das explizit nicht beibringe. Genauso wenig wie jemand seinem Hund explizit beibringt, dass er bellen soll, wenn es an der Tür klingelt. Und trotzdem lernen es die meisten Hunde relativ schnell, weil durchs Klingeln an der Tür Aufregung bei den Menschen entsteht. Die stehen auf, die gehen zur Tür. In Deutschland passiert das meist auch relativ schnell, ne? Sonst ist nämlich der Postbote oder der Paketbote weg. Ja, und dann macht man die Tür auf und dann, ach, ist der ja so süß, jetzt kriegt der auch noch als erstes Aufmerksamkeit und dann hat der ein oder andere Welpe ruckzuck das Gefühl immer, wenn dieser Ton ertönt, kommt Besuch für mich.
Ja, und ich meine, gerade wenn der Welpe da ist, kommen die ja auch meistens nicht wegen den Menschen, die da leben, sondern wegen des Hundes. Und dann bringen die vielleicht noch einen Schweinehund mit oder irgendwas. Und dann, ja, lernt der Hund klingeln, Party, Aufregung und Schweineohr. Und das ist dann eine tolle Verknüpfung.
Genau. Lernt er ganz ohne Anstrengung, ganz nebenbei.
Ja.
Aber dann kommt ja der Punkt, wo es die Menschen nervt. Und jetzt kann ich ihnen das eben nicht mehr ganz ohne Anstrengung und ganz nebenbei abgewöhnen.
Nee, leider nicht.
Jetzt kostet es schon ein bisschen Zeit und Mühe und viele Wiederholungen, um das wieder abzutrainieren.
So sieht's aus. Das ist ja auch oft ein Thema, warum die Leute zu uns kommen, dass der Hund beim Klingeln dermaßen ausflippt. Das kann sich dann wirklich ins Unermessliche steigern. Also da sollte man wirklich sich gut überlegen, was man dem Hund da unbewusst beibringt und was nicht.
Genau.
Okay, also die Hunde lernen quasi immer.
Genau, die ganze Zeit, die man mit ihnen zusammen verbringt, und besonders dann, wenn sie wach sind, ne, und einen beobachten.
So sieht's
aus.
Der Hund
ist ein Beobachtungskünstler, also.
Oh ja, und ich sage auch immer, alle Probleme, die draußen entstehen, wir wissen das ja, ne, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die haben immer irgendwie einen Bezug zu den Dingen, die in der Wohnung passieren. Und der Hund hat nun mal die meiste Zeit, uns in der Wohnung oder im Haus zu beobachten.
Mhm.
Die zwei, drei Stunden draußen, im Gegensatz zu den restlichen 20, 22 Stunden, das ist nicht das Entscheidende, sondern wirklich, was im Haus so passiert oder in der Wohnung, im Zusammenleben mit dem Menschen. Das sollte sich wirklich jeder sehr bewusst machen, dass man also zu Hause für viele Dinge, die draußen nachher nicht so schön sind, die Grundlagen legt.
Gerade so beim Welpen.
Ja.
Wollen wir denn dann vielleicht noch so ein paar allgemeine Probleme ansprechen? Jetzt vielleicht nur als Beispiel, dass wir uns da nicht nochmal in jedes Thema so vertiefen.
Wir haben auch schon tatsächlich jetzt wieder eine Stunde erzählt, Vera. Das sollten wir wirklich nur mal kurz anreißen.
Vielleicht ist das doch eine super schöne Gelegenheit, dass die Zuhörer eben sagen, von der Aufzählung oder was sie da, also was wir da jetzt angesprochen haben, dass wir dieses Thema vielleicht nochmal vertiefen können und dann können wir das ja demnächst nochmal mit dazu nehmen. Also was bei mir ganz häufig ein Thema ist, ne, beim Welpen ist ja Ziehen und Zerren an der Leine noch kein Thema, aber der Staubsauger, also alles fressen, was draußen liegt.
Mhm.
Wie bringe ich dem Hund bei, dass er das nicht tut, beziehungsweise wie gewöhne ich es ihm ab? Oder aber auch, wie gewöhne ich es ihm erst gar nicht an? Denn häufig verstärkt sich das ja dadurch, dass die Menschen wirklich bei jedem Krümel hektisch zu dem Hund rennen. Oh nein, Schluss, aus, pfui. Und er lernt, ja, wenn ich entspannt nebenher laufe, dann bin ich total langweilig. Aber wenn ich was finde, dann stürzen sich alle ganz aufgeregt auf mich.
Ja, das ist ein großes Thema.
Ja, dann das Thema Beißhemmung. Mhm. Also ist im Welpen nicht angeboren, muss er lernen, dieses doch mal übermütig irgendwie ein bisschen beim Spiel in die Hände schnappen oder wenn sich was bewegt, dass er da reinbeißt. Ist halt spannend für ihn. Dann, ja gut, Stubenreinheit hatten wir ja eben schon kurz angesprochen. Das ist dann häufig nochmal ein Thema. Dann, ja, der Welpe knabbert alle Sachen an. Und das ist häufig ein Thema, dass der in der Wohnung irgendwie Sachen klaut oder Möbel anfrisst oder seine Decke zerlegt oder die Schuhe und meist erwischen die ja irgendwie die teuren Schuhe und nicht die, die günstigen Hausschuhe oder sowas. Also das wären jetzt so grundlegende Themen, die in Welpen häufig so als Termingrundlage gibt.
Ja, was vielleicht was noch, ich würde noch sagen, eine Sache kommt eigentlich immer, dass die ihre 5 Minuten haben und total ausrasten.
Genau.
Und dass die nicht zur Ruhe kommen und zu wenig schlafen, finde ich auch ein super wichtiges Thema.
Korrekt, fast vergessen.
Ja, die beiden Sachen fallen mir jetzt noch ein.
Ja, wobei das eine und das andere, finde ich, auch ein bisschen sich gegenseitig bedingen.
Ja.
Diese geckischen oder närrischen oder aufgetretenen 5 Minuten,
Die haben damit zu tun.
Passieren meistens, ich weiß nicht, ob du die gleiche Erfahrung hast, aber die meisten Menschen, die das sagen, das kommt abends nach der Fütterung.
Mhm. Ja.
Und das hat sicherlich mehrere Gründe und das haben die auch oft schon beim Züchter, aber dass es meistens abends auftritt und auch, dass die nicht zur Ruhe kommen, ist meiner Meinung nach eine Reizüberflutung auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu wenig Schlaf, also zu viel Ruhe, die der Welpe tagsüber hatte. Zu viel, ich meine viel, natürlich nee,
zu wenig.
Musste ich auch erst
Nein, also zu wenig.
Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst, ob du auch aufmerksam zuhörst.
Aber ich muss jetzt auch erstmal überlegen. Ja, ja, also das ist tatsächlich genau das, dass die reizüberflutet sind, zu wenig Schlaf hatten Und ich sage auch oft den Hund, das klingt zwar so negativ, oder den Welpen, muss man tatsächlich auch immer mal zur Ruhe zwingen.
Ja.
Also da bin ich dann auch wieder beim Thema Kind. Ich vergleiche das immer sehr gerne. Habe ich bei meinen Enkelkindern verpasst, sie rechtzeitig ins Bett zu legen, dann habe ich Spaß, das sage ich dir, du. Und dann denken die, die können ja nochmal so richtig aufdrehen. Aber da stelle ich mich dann auch tot. Also ignorieren funktioniert dann super. Und dann geht's meistens gut. Aber da muss ich auch mal gucken. Also Kind und Hund sollte man möglichst dann wirklich zur Ruhe bringen und ins Bett bringen. Oder den Welpen vielleicht in die Box oder in sein Gitterchen, bevor der so auftritt. Oft ist es auch nach dem letzten Spaziergang, dass sie nochmal so richtig loslegen. Oder halt, wie du sagst, nach dem Fressen. Und dann, ich würde nicht warten, bis der Hund sich schon so aufregt. Weil die meisten Menschen wissen das ja, dass es immer dann passiert. Ich sage dann immer, lass den doch gar nicht erst von alleine. Führ den mit der Leine auf sein Plätzchen. Mach die Box zu oder halt das Welpengitter, je nachdem, was er kennt. Und dann ignoriert ihr den und dann wird der ganz schnell ins Koma fallen und schlafen. Das ist die Erfahrung, die ich da meistens mitmache.
Ja, oder gerade wenn ich ihn in die Box oder so packe, nochmal ein Kaustänkchen oder irgendwas anbieten.
Genau, kauen, entspannt und beruhigt, genau.
Genau.
Ja, und das mit dem Ignorieren funktioniert auch super, wenn die ihre 5 Minuten haben oder wenn die in die Menschen reinbeißen. Da hilft es wirklich meistens am besten, wenn man tatsächlich den Kontakt abbricht und mal für eine Minute verschwindet. Und da finde ich dann so ein Türgitter ganz praktisch. Ich steig drüber und bin erstmal kurz nicht erreichbar für den Hund und der guckt ein bisschen doof. Weil das ist besser, als dann mit den Händen zu wedeln und 20 Mal Nein zu sagen und aus und pfui und stopp und was auch immer.
Ja, weil es pusht ja meistens nur nochmal, ne?
Du, ich habe vor einiger Zeit mal wirklich ein Video bekommen von einem Kunden, mit dem hatte ich nur 2 Telefontermine, glaube ich. Und der sagt dann, ja, der hört nicht und ich kann nicht mal sein Pipi wegwischen, da flippt der total aus und so. Und dann schickte der mir ein Video, es war super spannend. Und dann habe ich eine Strichliste gemacht, wie oft er gesagt hat, nein, aus, pfui, geh weg, nein, hör auf, pfui, stopp. Ich kann es dir nicht mal genau sagen, was war innerhalb einer ganz kurzen Zeitspanne. 20, 25 Mal, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls sehr oft. Und das habe ich ihm nur gesagt. Ich sage, zähl mal selber, wie oft du dem da was sagst und mit den Küchentüchern wedelst, um den wegzuschieben. Der hat doch mit dir einen riesen Gaudi in dem Moment gehabt. Ah ja, und dann hat er am nächsten Tag geschrieben, heute waren es nur noch 3 Mal. Es wird. Also natürlich, ne, deswegen, wenn du in dem Moment dem Welpen wieder so viel Aufmerksamkeit gibst, so viel mit dem redest und dann noch mit den Händen fuchtelst oder irgendwas, ist doch Party für den Hund. Also ich finde am allerbesten in der Situation aufstehen, weggehen, Welpen kurz ignorieren und dann sollten die da schnell lernen, dass es nichts bringt, wenn die sich so benehmen.
Genau. Treppen steigen.
Ah ja, auch immer ein nettes Thema. ich habe damals mit meinem Tommy die ganzen Ratschläge beherzigt und habe den lange die Treppen hoch und runter geschleppt. Ich weiß, ich hatte ja damals 20 Kilo und dann konnte ich nicht mehr irgendwie so. Und dann stand der vom Gewicht her ausgewachsene Hund, also der hatte dann so seine 40 Kilo vor jeder Treppe und hat mir signalisiert, nö, gehe ich nicht hoch und erst recht nicht runter. Und dann hatte ich ein dickes Problem. Also ich empfehle beim Treppensteigen Folgendes, übt es mit den Welpen tatsächlich von Anfang an. Und zwar gibt es ja ganz viele verschiedene Treppen, unterschiedliche Stufenhöhen, unterschiedliche Materialien, Treppen mit so offene Treppen, wo man durchgucken kann. Und übt es in kleinen Schritten, möglichst immer am Brustgeschirr und an der Leine, um den Welpen halt auch zu sichern. Der soll keine negativen Erfahrungen machen. Und ich würde den schon mal auf der vorletzten oder drittletzten Stufe absetzen und mit ihm runtergehen und das hoch genauso. Und die meisten Welpen gehen problemlos auch die Treppen hoch und runter. Ich sehe die Gefahr darin, dass der Welpe das zu schnell tut und wegrutscht und dann wirklich mal runterfällt. Deswegen über die Leine absichern. Und wenn der Welpe es nicht kennenlernt, dann kann das passieren, was mit meinem Tommy passiert ist, dass der dann die Treppe nicht mehr hochgeht. Und ich weiß noch, das ist damals dann richtig doof gewesen. Tommy war ja 1 Jahr und 3 Monate, als ich erstmal bei Martin war. Und ich hatte dummerweise so ein Zimmer gemietet für die Zeit, was ganz oben war in dem Haus. Dann stand der unten. Ach nein, der ist noch in seiner Aufregung bei unserer Ankunft das allererste Mal den ersten Treppenabsatz hochgesaust und da lag der dann auf dem Podest und hat sich nicht mehr weiter bewegt. Und dann kam, kennst du noch den Max, das war ein Trainer von Martin, ja, der einzig männliche Trainer. Ich habe dann Martin angefangen und gesagt, wow, was soll ich tun? Und weil sich Tommy wirklich nicht mehr bewegt hat, obwohl ich ihn ignoriert habe und alles versucht habe, kam Max und hat den Toffel dann runtergeschleppt und war natürlich dann ein toller Einstieg in meine Ausbildung bei Martin Rütter, aber was wollte ich machen?
Witzig, die Erfahrung hatte ich auch mit Hawk, da musste Max den Hawk auch die Treppe runtertragen. Ja, ja. Aber nicht, weil der keine Treppen gehen konnte, sondern weil der auf dem Weg nach oben in diesem Hotel ausgerutscht ist, ja, und das war für ihn ein traumatisches Erlebnis. Und der ist die Treppen noch schön hochgegangen, aber nicht mehr runter. Und ich habe ihn dann nicht mehr runtergekriegt. Nee. Und das war, dieses Thema Treppe ist bei Hawk und mir bis ans Lebensende geblieben. Ich musste manche neue Treppen, die an dieses Treppenhaus erinnert haben, durch offenes Gitter und helle Trittflächen und so, musste ich häufig mit ihm extra üben, damit er die Treppen gegangen ist. Mit meinem damaligen Lebensgefährten war das überhaupt kein Problem. Mit dem ist er alle Treppen gegangen. Ne? Also,
ach, jetzt auch mit dir
so viel zum, so viel zum Thema, der Hund lernt, ortsbezogen, situationsbezogen, personenbezogen, ja, und so weiter.
Genau. Und dann kann ich vielleicht noch dazu sagen, wir hatten mal in Berlin ein Fachsymposium, da war ein Professor von der Veterinäruni aus Jena da. Und der hat zu uns gesagt, dass er diesen Tipp von den Züchtern und von vielen Tierärzten, keine Treppen steigen zu lassen, für nicht sinnvoll hält. Er meinte, wenn der Hund die Treppen steigt, sind weder die Hüfte noch die Knie besonders belastet. Das Einzige, was wirklich etwas mehr belastet ist als beim normalen Rumlaufen, sind die Sprunggelenke. Und dann hat er also zu uns da wirklich gesagt, ein Welpe sollte die Treppen steigen und natürlich alles kontrolliert, so wie ich es gerade erklärt habe. Aber es gibt keinen Grund, den Hund zu tragen. Außer er hat natürlich Angst und ich muss das in kleinen Schritten üben. Aber so generell ein Treppengehverbot findet er nicht sinnvoll und ich auch nicht.
Nein, ich auch nicht. Also ich sag mal, wenn du jetzt im dritten Stock wohnst, dann lässt du den Welpen natürlich nicht, wenn du 7 oder 10 Mal am Tag mit dem raus musst, dann lässt du den natürlich nicht jedes Mal die 3 Etagen laufen.
Nein.
Ne? Also da trägt man den schon.
Alles in Maßen. Aber,
genau, aber dass der mal einmal am Tag die Treppe im Haus gehen kann oder dass der im Treppenhaus mal eine halbe Treppe hoch oder runter läuft, dass er es einfach lernt, genau, dass er einfach weiß, wie funktioniert das hier.
Genau.
Da wäre zum Beispiel viel schlimmer dieses mit anderen Hunden stundenlang toben und Bällchen werfen ohne Ende, was ja leider Gottes irgendwie, viele sehen sich mit ihrem Welpen im Glück, wenn der ein Bällchen hinterherhetzt oder wenn der mit anderen Hunden wie wild tobt.
Mhm.
Aber
danach ist es so schön kaputt.
Und die abrupten Abbremsbewegungen und Drehbewegungen in einer Kurve, das ist das, was bei einem Welpen viel mehr auf die Knochen und Gelenke geht, als gesittet Treppensteigen.
Finde ich auch, ganz genau.
Ja.
Jo, also, was wäre denn noch wichtig?
Wir wollten noch was über ein Tabu sagen.
Ja.
Tabu und nein. Kann man vielleicht noch mal kurz ansprechen. Gassi gehen, Spaziergänge, ne? Wie lang und wie gestaltet sich das?
Ja, also, wo fangen wir an? Bei dem Tabu. Ich würde mal gerne was zu dem Tabu sagen. Wir hatten ja vorhin auch schon mal so angesprochen, da sind wir gar nicht weiter drauf eingegangen, fällt mir gerade ein, wenn der Hund draußen alles frisst, dann ist es einerseits ungünstig, am Anfang wegen jedem Grashalm, in den der reinbeißt und jedem Blatt, was der aufnimmt, jedes Mal einen riesen Bohai zu machen, sondern sowas würde ich ignorieren, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt was, da kann nichts passieren, ne? Und Gras fressen ist einfach nicht schlimm. Dass man das möglichst ignoriert und an der Stelle wäre es unter anderem auch eine Möglichkeit, ein Tabu zu setzen, aber nicht in dem Sinne, wie es viele Besitzer machen, dass sie dann ständig sagen nein, sondern es soll dann ein Tabu sein wo der Hund doch weiß, okay, das darf ich auf gar keinen Fall, weil es liegt natürlich draußen nochmal Zeug rum, was nicht gesund ist. Und das Tabu, das erkläre ich den Leuten immer so, wie ich es bei der Hündin sehe. Die macht das mit den kleinen Welpen relativ häufig. Die legt sich was zwischen die Pfoten. Manchmal legt sie auch eine Pfote drauf. Das ist meistens ein Kauartikel. Dann fängt die da genüsslich an zu kauen. Und wenn da ein Welpe ran will, dann sendet die ihre Drohsignale aus. Also die wird zum Beispiel stocksteif und der Nasenrücken kräuselt sich. Sie ist drohfixiert dem Welpen. Sie knurrt. Sie fletscht die Zähne und die Welpen lernen das ja erst, ne, so nach und nach diese Drohsignale und die merken aber schon, oh, ne, jetzt ist sie komisch, die Mama, und dann gehen die meisten Welpen auch nicht ran. Und wenn trotzdem einer so dreist ist und rangeht, dann gibt es schon mal einen Schnauzgriff. Es sieht meistens verheerend aus, weil der kleine Kopf, in dem, wenn das jetzt eine große Rasse ist, in dem Fang oft verschwindet. Oder die Mama stößt mit der Schnauze einmal so vor und gibt den Welpen einen Nackenstoß. Und auf die Art und Weise kann man halt auch tatsächlich ein Tabu aufbauen als Mensch. Und das mache ich dann auch mit den Menschen zusammen, dass sie wirklich mal ein Abbruchsignal haben, wo die in gefährlichen Situationen dem Welpen sagen können, das ist jetzt hier ein absolutes No-Go und stopp bis hierher und nicht weiter. Ich denke mal, du machst das
Genau.
ähnlich so, ne? Dass man sich was zwischen die Beine legt, dass man, so dass man eine Situation provoziert, wo der Welpe frech wird, weil eigentlich heißt ja schon, wenn ich was zwischen meinen Beinen liegen habe und ich beuge mich drüber als Mensch, da gehst du nicht ran, das ist meins. Nehmen die Welpen oft nicht mehr ernst, aber
Genau. Ich mache es nur tatsächlich nicht mehr unbedingt mit Welpenbesitzern so, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten Welpenbesitzer, die ich hatte, dieses Tabu nicht umsetzen konnten, weil der hat ja jetzt eigentlich nichts gemacht und weil die das so gemeint fanden, dass man so eine Situation künstlich erzeugt hat. Also ich finde, das gestaltet sich schwierig.
ja, und es immer wieder je nach Mensch. Ich erkläre es
Naja,
erst.
natürlich.
Und wenn ich dann schon merke, die sind da so zögerlich, ich zeige es dann auch meistens gern mal selber. Aber die meisten sind sehr froh, wenn sie tatsächlich mal so ein Tabu haben, womit die dann arbeiten können. Und von daher mache ich es ziemlich oft. Also spätestens dann, wenn die Menschen irgendwie sich keinen anderen Rat mehr wissen und mal was verbieten wollen.
Ja,
Spätestens dann.
genau. Ja,
Okay.
klar.
Vera, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Guck mal auf die Uhr. Wir haben jetzt schon echt 1,5 Stunden. Deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir das andere vielleicht noch ein bisschen schneller abwickeln. Was ich neben diesen ganzen Dingen sehr wichtig finde, wir hatten ja gesagt, wir wollen noch über einen Spaziergang reden. Für mich ist das Abschalttraining eines der wichtigsten Dinge, die die Welpenbesitzer tun sollten. Das heißt, den Welpen an viele Orte, natürlich nicht alles an einem Tag, sondern jeden Tag sich irgendeinen Ort suchen, wo viel los ist, wo viel Reize sind. Stadt, Bahnhof, Kinder, Spielplatz, Altenpflegeheim, sodass die Hunde wirklich Menschen jeglichen Alters, jeglicher Größe und Hautfarbe kennenlernen, dass die alle Geräte und Fahrzeuge, die Menschen so benutzen, kennenlernen. Und ich würde da auch nicht viel rumlaufen und mich viel bewegen, sondern mich in die Nähe stellen und den Hund beobachten lassen und durch meine eigene entspannte Präsenz dem Hund zeigen, guck mal, ist alles nicht schlimm, ist alles in Ordnung, es gehört alles dazu. Und das würde ich wirklich regelmäßig machen. Also mich irgendwo hinhocken, ruhig den Welpen auf dem Arm oder auf den Schoß nehmen, von da aus kann der
Ja.
schön gucken, dann merkt er wieder, ich bin entspannt und so kann der die ganze Welt quasi kennenlernen. Und dann ist natürlich auch wichtig, wenn dann die Menschen kommen, die ja die Welpen meistens alle sehr süß finden und den Welpen anfassen wollen, was ja jetzt nicht grundsätzlich verboten ist, aber ungefragt sollte man es nicht machen und würde ich es auch nicht erlauben, würde ich den Leuten auch mal sagen, ne, beugt euch nicht vor, krapscht nicht einfach so von oben dem Hund auf den Kopf. Und in dem Moment kann man den Hund auch schön abschirmen und erstmal sagen, nee, stopp, ich erkläre Ihnen, wenn Sie es machen wollen, wie sie das machen sollten, nach meinen Regeln, weil ich will nicht, dass der Hund eine blöde Erfahrung macht. Und das sind alles so Dinge, die dazu führen, dass der Welpe sich entspannt und dass er mir Vertrauen lernt draußen, weil ich sorge in dem Moment für Sicherheit und Schutz. Und das finde ich neben dem Spaziergang super wichtig.
Ja, also zum Thema Spaziergang, ne, gab es ja unsere erste
Ganz genau.
Folge, ne?
Ganz genau. Die zweite war's. Die erste,
ja, die erste war unsere Vorstellung, die erste tatsächliche, so die genau. zweite dann, wo wir über geht ein Hund überhaupt spazieren gesprochen haben.
Genau.
Da kann man ja noch
da
mal
haben wir das
reinhören.
Ausführlich beredet.
Vielleicht noch ganz kurz, was häufig nicht so ganz klar ist. Die Länge eines Spaziergangs, also manche denken dann, die dürfen das nur einmal am Tag. Nein, man darf mehrmals am Tag ein bisschen was machen, aber um der Reizüberflutung entgegenzuwirken und damit die Bänder, Gelenke, Sehnen und so weiter eines Welpen nicht überlastet werden, sollte man so ein bisschen sich an diese Faustregel halten, entweder eine Minute pro Lebenstag oder eine Minute pro Lebenswoche, jetzt bin ich auch durcheinander, oder 5 Minuten pro Monat. Also geht jetzt nicht minutiös genau, aber dass man einfach weiß, mit einem Welpen, der 3 Monate alt ist, gehe ich jetzt noch nicht eine Stunde stramm spazieren.
Ja, und ich würde es auch immer so ein bisschen vom Hund abhängig machen, so wie du es jetzt sagst. Die Hunde sind ja keine Maschinen. Ich würde jetzt nicht so ganz mich nicht unter Druck setzen zu sagen, oh mein Gott, ich darf jetzt nur 10 Minuten, weil der ist so und so alt, sondern wenn es da mal 15 Minuten wären, ist es auch nicht dramatisch.
Ja.
Und auch mal je nach Hund, es gibt auch Hunde, die haben unheimlich viel Energie, mit denen kann ich schon ein bisschen länger draußen sein. Aber wie du schon sagst, meine Devise ist auch, lieber mehrmals am Tag kurze Einheiten als am Stück so lange, weil der Hund muss es erstmal sacken lassen und verarbeiten. Und für das ganze Knochensystem und Sehnen, Gelenke, Knorpel und so weiter ist es auch nicht gut, wenn man den Hund da überfordert und überbelastet. Also da muss man halt wirklich genau hingucken. Und weniger ist mehr, sage ich dann an der Stelle. Und deswegen auch immer mal wieder so einen Spaziergang ersetzen durch ein Abschalttraining zum Beispiel.
Genau. Ja, letztendlich würde ich zum Schluss nochmal sagen oder dir eine Frage stellen. Wann fängt die Erziehung oder das Training mit einem Welpen oder mit einem Hund an?
Ja, die Frage kriege ich auch oft gestellt. Von der ersten Sekunde an. Von der ersten Sekunde an.
Genau.
Und der Welpe lernt schon in den 8 Wochen bei der Mutter eine Menge. Und ich finde es immer unglaublich, Vera, wir hatten ja schon drüber gesprochen, machen wir auch nochmal einen Podcast zu, dass wir Diabetiker begleiten, die ihrem Hund beibringen wollen, dass er warnt, wenn die Unterzuckerung stattfindet. Mhm. Da gibt es wirklich Hundeschulen, die warten, bis die Pubertät vorbei ist und fangen dann erst mit der Ausbildung an. Und da denke ich dann immer, ja mein Gott, ne? Was sollen die denn in der Zeit lernen? Ich finde es so wichtig, die Menschen gerade in der Zeit zu begleiten, weil der Hund halt immer lernt und halt auch dummes Zeug, was man nachher so schnell nicht wieder rausbekommt. Also der Hund lernt von der ersten Sekunde an, das muss man sich bewusst sein. Auch was wir vorhin schon gesagt haben, dass man vor allen Dingen auch zu Hause ein bisschen hingucken sollte oder sehr genau hingucken sollte, was man tut und was man nicht tut. Eine Sache fällt mir auch gerade wieder ein, hatte ich jetzt erst wieder, dass die Kundin gesagt hat, ja, ich belohne den immer, wenn der nach Hause kommt mit einem Leckerli, weil der war ja so schön lieb, die 2 oder 3 Stunden. Und dann habe ich sie gefragt, was macht er denn direkt, bevor du ihm das Leckerli gibst? Naja, da springt mich an, weil der weiß ja, dass er das dann immer kriegt. Also belohnst du in dem Moment nicht den Hund fürs Alleine sein, sondern fürs Anspringen. Also man muss sich wirklich immer drüber im Klaren sein, was man da beim Hund verstärkt und genau hingucken, in welchen Momenten der Aufmerksamkeit oder eine Belohnung oder irgendwas bekommt. Und das findet ja ständig statt. Und der Hund ist, wenn er nicht gerade tief und fest schläft, irgendwie auch immer im Gespräch mit uns, in der Kommunikation, in der Interaktion. Und man sollte zu Hause sehr genau aufpassen, dass man möglichst die meisten Entscheidungen selber trifft und sich nicht vom Hund so viel manipulieren lässt, ne? Weil das so können auch die Kleinen schon super gut ihre Menschen um ihr kleines Pfötchen wickeln und ratzifatzi
genau.
für ihre Interessen dann missbrauchen,
so
sage ich mal.
Ja. Und für alle Themen, die wir jetzt vielleicht nicht angesprochen haben oder nicht ausreichend angesprochen haben, wie gesagt, wir sind für Fragen offen.
Jawohl.
Oder eben jeder, der sich da weiter für interessiert oder einfach sagt, ah, okay, da kann man vielleicht doch so viel falsch oder anders machen. Sucht euch einen Hundetrainer eures Vertrauens in eurer Nähe. ja, wir können generell jetzt ja so eigentlich mal die Dachshundeschulen empfehlen, weil nicht jeder kann zu uns kommen, ne? Wohnen ja doch teilweise ein bisschen weiter weg. Wobei du gibst auch in der Zwischenzeit auch Online-Training, oder?
Ja, und das geht richtig gut. Das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Viele Leute können es sich nicht vorstellen, aber da es ja in der Regel ein Menschencoaching ist, gerade am Anfang sind ja so viele, viele Fragen, die die frisch gebackenen Welpenbesitzer haben, geht das online super gut.
Das ja, ist vor meine allen Erfahrung. Dingen, die Kunden können sich meist besser darauf konzentrieren, ja, weil sie sich nicht gleichzeitig noch um den Hund kümmern müssen. Das heißt, genau. Natürlich soll ein Praxistraining auch als Präsenztraining stattfinden, ja. Aber ich hatte gestern gerade auch ein Online-Training mit einer Kundin, das war jetzt mal so ein kleiner Notfall, 10 Monate alter Golden Doodle, der jetzt verstärkt anfängt, seine Menschen anzuknurren in verschiedenen Situationen. Mhm. Und sie konnte sich das erst auch mal nicht vorstellen, hat aus ihrer Not heraus dieses Thema genommen. Und ich denke, sie war danach super zufrieden damit. Wir haben aber auch jetzt am Anschluss nochmal ein Präsenztraining ausgemacht. Mhm. Weil viele Sachen kann man einfach, gerade auch, ne, wir fangen ja nicht an, wenn wir den Hund und den Mensch sehen, direkt irgendwie an zu trainieren und sagen, so, jetzt mach mal dies und jenes.
Nee, in der Regel nicht.
Ich will ja erstmal was wissen und ich kann mir nur über Fragen ein Bild verschaffen über die Dinge, die ich ja nicht sehen kann. Ja. Also über, wenn ich einen Kunden auf dem Trainingsgelände treffe, dann weiß ich nicht, wo der Hund zu Hause liegt und wie der sich dort verhält. Das heißt, ganz viele Dinge laufen erstmal über Fragestellung und sowas geht zum Beispiel wunderbar online. Ganz und man genau. ist gleich noch bei den Kunden im Haus und sieht das ein oder andere ja. dann auch schon.
Ich finde das eigentlich auch eine ganz schöne Sache.
Die Zuhörer dürfen gerne mehr Rückmeldungen geben, mehr Fragen stellen. Kann man nie genug haben.
Ja, finde ich auch.
Und auch Themenwünsche.
Themenwünsche, genau. Und wir hören es ja beide immer von unseren Kunden, die unseren Podcast hören, dass viele das gut finden und auch begeisterte Zuhörer sind. Aber die dürfen das auch gerne mal schreiben.
Ja, auf jeden Fall. Oder eine 5-Sterne-Bewertung ja. bei dem Medium, wo sie ihren Podcast hören.
Das wäre schön. Nein, wir freuen uns über alle Feedbacks, natürlich auch über Kritik. Aber es ist natürlich Klar. sehr schön, wenn wir so das Feedback bekommen, dass die Menschen doch sehr gerne zuhören, dass denen das Spaß macht, dass sie sich darüber austauschen. Also ich habe davon schon erzählt, eine sehr liebe Kundin von mir strickt mit ihrer Mama und stoppt dann immer noch 3 Minuten unserem Podcast, um alles zu besprechen. Und das fand ich sehr, sehr süß. Und
okay, das heißt aber, die brauchen für eine Stunde Podcast hören, brauchen die wahrscheinlich so ein abendfüllendes Thema.
Wahrscheinlich. Aber dann haben die den Pullover fertig, ich sag's Schön. Dir. Ja, finde ich auch ja. voll süß.
Warum nicht?
Na gut, meine liebe Vera, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt nach, oh Gott, gut 1,5 Stunden hier erstmal.
Ja. Man Schluss. Kann sich das Ding ja auch in Etappen anhören. Man muss das ja nicht im Rutsch hören.
Nee, ganz genau.
Also von daher.
Es ist halt viel, viel, viel an Dingen, die man bedenken muss.
Wir wussten ja schon, wir hätten im Prinzip auch 3 Stunden reden ja. können oder 3 Folgen draus machen können.
Obwohl wir versucht haben, uns kurz zu fassen, es gelingt halt nicht immer. Und man könnte noch viel mehr sagen. Aber wie gesagt, also gerne Fragen, Anregungen, Wünsche und dann machen wir da was draus.
So ist es. Okay, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag.
Ja, bei mir scheint jetzt die Sonne, wurde es noch
geregnet. Ja, ich sehe es.
Ja, ich sehe es. Werde ich jetzt meinen Hintern mal nach draußen schwingen an die frische Luft. Hab jetzt noch ein bisschen was. Ja, den schönen Tag wünsche ich dir auch, meine Liebe.
Ich danke dir und wir hören uns für das nächste Thema. Verraten wir jetzt mal noch nicht. Und dann gibt es in weiteren 4 Wochen unseren nächsten Podcast.
So ist es.
Bis dahin.
Bis dahin.
Ciao, liebe Carola.
Tschüssi, Tschüss. Vera. Ciao.